Wer an berühmte Kunstwerke denkt, denkt schnell einmal auch an den Wert, den Preis einer solchen Kostbarkeit. Wie dieser Preis sich wirklich zusammensetzt, wer alles Einfluss darauf hat oder was solche Preise im Wirtschaftsgefüge eines Landes ausmachen, habe ich im Finanzmuseum Schweiz in Zürich gelernt. Das ist vielleicht ein etwas unerwartetes Thema für meinen Podcast, aber es lohnt sich definitiv, einen Blick darauf zu werfen. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte». In diesem Podcast erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Ich bin heute im Schweizer Finanzmuseum zu Gast, derzeit leider nicht mehr so lange, aber immer noch ein Gespräch wert, wird auch die Ausstellung Kunst macht Geld gezeigt. Und bisher hat sich in meinem Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte alles um die Beschreibung und Einordnung von Kunstwerken gedreht. Doch es ist natürlich so, dass jemand die Kunst in Auftrag geben muss, zumindest in früheren Zeiten, und jemand muss dafür bezahlen. Diese Leute haben Geld, denn Kunstwerke sind und waren immer schon kostbar. Wer Geld hat, hat in den meisten Fällen auch Macht. Liebe Frau Andrea Weidenmann, Sie sind die Leiterin des Finanzmuseums. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch heute und mich durch die Ausstellung führen.
Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
Beschreiben Sie doch kurz, worum es in dieser Ausstellung Kunst macht Geld geht und wie Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen sind.
Das Schweizer Finanzmuseum hat ja, also eben, der Name ist Programm Finanzen. Da liegt Kunst jetzt vielleicht eben auf den ersten Blick nicht so nah. Aber im Kunstmarkt werden natürlich auch wahnsinnige Geldsummen bewegt. Mhm. Und deswegen haben wir uns eigentlich schon lange mit der Idee getragen, dass wir dachten, wir würden gerne mal was zum Thema Kunstmarkt machen. Ja. Und das eben wird auch schön im Titel der Ausstellung wiedergespiegelt. Es ist alles klein geschrieben, Kunst macht Geld. Und damit spielen wir bewusst mit diesem Wort Macht. Also man kann es lesen, die Kunst macht das Geld als Verb oder eben als Substantiv, dass man sagt, es ist Kunst, Macht und Geld.
Genau. Mhm. Was sind denn in dieser Ausstellung Ihre drei Lieblingsecken oder drei Lieblingsthemen?
Oh, das ist ganz schwierig. Ich glaube, der Zusammenhang oder die Parallelen zwischen dem Kunstmarkt und der Börse, weil das doch recht überraschend ist. Der Wirtschaftsfaktor Kunst, also wie man in Kunst investiert, was die Kunst aber auch zur Wirtschaft beiträgt. Ja. Und sicherlich die Entstehung des Kunstmarktes. Also wenn man sich wie anschaut, wie lang geht der Kunstmarkt und auch der Kunsthandel denn eigentlich noch zurück?
Ja. Und wann ist es dann wirklich als solcher definiert, weil Künstler haben ja immer schon davon gelebt, dass sie ihre Kunst verkaufen. Also gibt es da einen Anfangspunkt?
Also man sagt, dass der Kunsthandel so alt ist wie wir Menschen. Dass also wirklich schon die Neandertaler eigentlich eine hatten, die Höhlenmalereien machen konnte
und
dafür bezahlt wurde. Das ist aber natürlich nicht wissenschaftlich und historisch komplett belegt, aber davon wird mittlerweile ausgegangen. Ja. In der Antike hat der Kunstmarkt eigentlich angefangen und so richtig aufgekommen, so wie wir es heute können, dann wirklich im Mittelalter mit dem Aufkommen und dem stärkeren Entstehen der Kirchen, der Auftragskunst.
Ich sehe jetzt hier ein Beispiel aus dem alten Ägypten. Ordne ich jetzt mal ähnlich ein wie bei den Höhlenmenschen. Jemand konnte halt malen, hat die Technik beherrscht und er musste das dann anfertigen und das war sein Beruf, ein Handwerksberuf eigentlich.
Genau, also in der Antike wirklich dann ein Handwerksberuf, der von wohlhabenderen Menschen, die Kunst wurde von wohlhabenderen Menschen in Auftrag gegeben. Eben bei den Neandertalern ist das nicht ganz so gut belegt. Da war wohlhabend vielleicht schon der gut jagen konnte oder gut gesammelt hat. In der Antike waren es dann aber wirklich die Reicheren, in Anführungszeichen, die Kunst in Auftrag gegeben haben.
Dekorationen,
Grabbeigaben. Genau, damals auch noch viel wirklich Skulpturen, Vasen etc.
Stark auch mit der Religion verknüpft noch.
Ja.
Oder noch, also das war ja wahrscheinlich die längste Zeit der Kunst.
Genau, die Kunst,
eine religiöse Aufgabe.
Genau, die Kunst ist eigentlich wirklich über die Jahre auch eng an die Kirchen gebunden, gerade in Europa.
Mhm.
Und ich sehe hier auch die Abbildung einer Grafik eines meiner Lieblingskünstler, nämlich Albrecht Dürer. Und etwas, warum er mir so gefällt, ist eben, weil ich weiß, er war auch ein guter Kunsthändler, beziehungsweise seine Frau. Können Sie dazu noch etwas ausführen?
Also genau, wir haben tatsächlich die Bilder, vielleicht für Ihre Zuhörer, die das ja jetzt nicht sehen. Wir stehen vor unserer roten Kunstwand. Die gesamte Ausstellung ist so ein bisschen collagenartig aufgebaut und hat verschiedene Kunsträume. Und diese Wand ist eben eigentlich so ein Kunstmuseum nacherfunden. Also dunkel gestrichen. Wir haben für die jeweiligen Epochen, um die es dann geht im Kunsthandel, immer ein Bild ausgewählt, was gut passt.
Ja, die Hintergrundfarbe ist ganz wichtig im Museum.
Genau, damit das Bild eben nicht gestört wird und gut zur Geltung kommt.
Und Dürer hat ja mit seinen Grafiken angefangen zu handeln, glaube ich.
Genau.
Dafür war er bekannt.
Richtig, ja. Und eben auch, ist meines Wissens nach auch eben aus Auftragskunst zuerst entstanden. Und dann hat sich daraus so der Handel entwickelt.
Und stimmt der Gedanke, dass er dachte, Grafiken kann ich vervielfältigen, sie sind viel günstiger als
wirtschaftlicher Hintergrund.
Ich kann sie sozusagen auf dem Markt verkaufen. Und dann hat er offenbar seine Frau geschickt,
die das auch machen konnte.
Hat sie seine Grafiken verkauft und ein bisschen verdient auch in der Zeit.
Das ist so überliefert, das ist vielleicht auch eine Überlieferung, die natürlich gut in die Kunstmarkterzählung passt. Dass der Künstler nicht nur der Künstler ist, der es mit Hingabe und Leidenschaft macht, sondern doch auch schon drüber nachdenkt, wie kann man damit Geld verdienen.
Ja, Dürer, von ihm sind auch Schriften oder Briefe überliefert, wo er sich sehr ärgert über Preise, die er zu tief angeboten bekommt und solche Sachen. Oder dass alle seine Grafiken fälschen, weil sie natürlich toll sind. Und dann hat er versucht, schwierige Sachen einzubauen, die kaum zu fälschen sind. Also das war für ihn schon ein großes Thema. Noch ist der Künstler ein Handwerker, doch auch ein Stück weit. Und ab wann ist denn eigentlich der Künstler? Wann hat er die künstlerische Freiheit oder kann anfangen, kann signieren sozusagen, muss nicht auf einen Auftrag warten?
Ich glaube, so dieser Switch ist relativ langsam passiert und startet aber so mit der Renaissance. In der Renaissance haben sie immer noch den Auftragskünstler, der zum Beispiel von der Kirche beauftragt wird oder von irgendwelchen Königshäusern. Aber es fängt dann eben auch an, dass sich Künstler einen Namen machen und ein bisschen freier darüber entscheiden können, was sie verkaufen. Aber ich denke, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist, dass natürlich namhafte Künstler, an die wir heute denken, wenn wir denken, das ist ein großer Künstler, also Van Gogh, Rembrandt etc., auch wenn die natürlich damals dann schon nicht mehr wirklich Auftragskünstler waren, hatten die natürlich noch lange nicht das Standing, das sie heute haben. Es sind nicht diese großen Namen gewesen. Das ist nochmal was.
Da täuscht die eigene Darstellung, ihre Selbstbildnis ein bisschen über die wirkliche Situation hinweg. Ja, das ist spannend. Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Thema, Kunst und Börse.
Wir haben uns in der Recherche, sind wir so ein bisschen darüber gestolpert, dass im Kunstmarkt viele Terminologien ähnlich sind wie im Finanzmarkt und gerade an der Börse, Also man spricht im Kunstmarkt auch immer wieder von Bluechip-Künstlern oder Bluechip-Kunstwerken. Ganz wertvollen, also zum Beispiel Richter, Van Gogh, Picasso, Andy Warhol, das sind Bluechip-Künstler, die wirklich diese wahnsinnig teuren und wertvollen Werke haben. Diese Marilyn Monroes sind Bluechip-Kunstwerke. Und im Aktienmarkt hat man das eben auch. Also wenn Sie zum Beispiel in der Schweiz an den SMI denken, den Aktienindex, Nestlé, Swisscom, das sind Bluechip-Titel, weil die wahnsinnig wertvoll sind.
Ja.
Und das kommt ursprünglich daher, dass im Spielcasino in Monaco die teuersten Chips sind blau.
Das sind die blauen.
Das sind die Bluechips. Und daher kommt dieser Begriff. Man weiß jetzt nicht genau, wer es zuerst übernommen hat. Aber es kommt eben in beiden Märkten vor. Und dann sind wir auch immer darüber gestolpert, dass sowohl im Finanzmarkt oder an der Börse die Rede ist vom Primärmarkt und dann vom Sekundärmarkt, auf dem gehandelt wird.
Ja.
Und das gibt's eben auch im Kunstmarkt.
Ah, sehr ernüchternd, solche Begriffe.
Ja, genau. Es verliert so ein bisschen den schönen ansprechenden Touch.
Okay.
Genau. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wo liegen denn da, gibt's da Parallelen? Und haben uns eben unser Handwerk, Finanzmarkt, Börsen, wenn ein Unternehmen an die Börse geht und dann an der Börse gehandelt wird, dann gibt es eine Phase, bevor dieser eigentliche Börsengang passiert, in dem das Unternehmen extern bewertet wird von Banken, von Anwälten, von Prüfungskommissionen. Und die alle schauen eigentlich, sind die Bücher in Ordnung, werden die Geschäfte ordentlich geführt, ist die Wachstumsprognose eine gute, stimmt das so, wie das Unternehmen das macht? Das ist so eine Bewertungsphase. Und die gibt es auch, wenn ein Kunstwerk entsteht. Mhm. Also wenn jetzt ein Künstler mehrere Sachen gemacht hat, mehrere Kunstwerke erschaffen hat und würde gerne in einer Galerie so eine Erstausstellung mit Verkauf machen, dann wird der auch vorher quasi von verschiedenen Galerien, er bewirbt sich, er wird wie so ein bisschen bewertet, wenn es jetzt, wir gehen jetzt mal von einem zeitgenössischen, nicht wahnsinnig bekannten Künstler aus, es wird ein bisschen bewertet, er ist darauf angewiesen, dass er vielleicht im einen oder anderen Kunstmagazin wohlwollend erwähnt wird.
Also wenn Sie das so erzählen, denke ich natürlich an Beziehungen, Netzwerke, Vitamin D.
Genau.
Da hat nicht jeder die gleiche Chance.
Da hat, genau, im Kunstmarkt sicher nicht. Ja. An der Börse ist das natürlich stark reguliert, aber es gibt bei beiden quasi diese externe Bewertungsphase. Und dann wäre es beim Unternehmen und der Börse so, das Unternehmen geht an die Börse. Es ist dieser Tag X, an dem das erste Mal die Börse die Aktie verkauft wird. Und das ist der Primärmarkt. Dieser erste Verkaufstag nennt sich Primärmarkt.
Und der ist wichtig, auch in der Kunst.
Und in der Kunst ist der Primärmarkt, der erst verkauft des Kunstwerks. Also der Künstler hat alles in der Galerie hängen und das wird das erste Mal verkauft. Aha. Und dann spricht man davon, es ist auf dem Primärmarkt.
Und ist das gut oder schlecht? Also von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, dann kann es noch nicht zu teuer sein.
Das kommt wahrscheinlich auf den Künstler drauf an, aber ja, dann kann es eigentlich noch nicht so teuer sein, würde ich jetzt auch sagen.
Okay.
Und dann wird es weiterverkauft. Also dann, also sagen wir jetzt mal, ich kaufe mir in einer Galerie auf dem Primärmarkt quasi den Erstverkauf vom Künstler ein Kunstwerk und hatte Glück, weil ich einen Künstler ausgesucht habe, der relativ gut bewertet ist und der dann irgendwie kurz drauf über sein Netzwerk vielleicht in einer guten Ausstellung in einem bekannten Museum landet. Der Preis vom Kunstwerk steigt. Ich kann es teuer weiterverkaufen. Ja. Der Zweitverkauf ist der Sekundärmarkt.
Okay.
Und alles, was danach damit passiert, passiert quasi auf dem, in Anführungszeichen, Sekundärmarkt bei der Kunst. Und das ist bei Aktien genauso. Wenn sie das erste Mal vom Unternehmen herausgegeben werden, nennt man es auf den Primärmarkt. Und wenn es dann aber an der Börse gehandelt wird, dann ist es der Sekundärmarkt.
Was ist denn genau der Unterschied? Also wieso werden diese Zeiten unterschiedlich benannt?
Weil es beim ersten Mal vom Künstler verkauft wird und danach nur noch von den Besitzern, die es hinterher hatten.
Aha, es ist quasi eine Kennzeichnung. Kommt aus dem Primärmarkt, da könnte man auch sagen, kommt vom Künstler.
Genau.
Aber es hört sich cooler an, wenn man sagt
es ist, genau, es ist vom Primärmarkt, genau.
Aha, okay.
Und der Künstler gibt natürlich eigentlich alle Kontrolle ab auf dem Primärmarkt. Er verkauft das erste Mal und kann sich da vielleicht noch aussuchen, wer kauft. Aber danach hat er gar keine Handhabe mehr, ob das an, ich sag jetzt mal, einen Mafia-Boss geht oder an irgendjemand, der es die nächsten 10 Jahre in einem Zollfreilager einlagert. Oder an jemand, eben, der es vielleicht auch schön ausstellt. Mhm. Der Künstler hat überhaupt keine Handhabe mehr.
Ja.
Der Sekundärmarkt, man gibt eigentlich viel, die Künstler, aber auch die Firmen geben viel Kontrolle ab.
Ja, dann der dritte Punkt in der Ausstellung, der jetzt Ihnen besonders wichtig ist und der wirklich auch interessant ist, Wirtschaftsfaktor Kunst heißt hier diese Ecke. Was ist das Bemerkenswerteste, was finden Sie, das Besondere?
Die Vielfältigkeit eigentlich. Ja. Also was wir hier in diesem Teil der Ausstellung zeigen, ist zum einen, wie Kunst als Wertanlage funktioniert. Also dass man natürlich Kunst der Schönheit halber kaufen kann. Aber es gibt ja auch viele Sammler, die Kunst kaufen als Investition, als Absicherung. Und hier wird quasi auch nochmal aufgezeigt, man muss nicht den ganzen Picasso kaufen. Man kann zum Beispiel auch Bruchstücke von einem Picasso kaufen. Es gibt mittlerweile Fonds, die in einen ganzen Mix an Gemälden investieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, schwer vorzustellen.
Aber eigentlich recht spannend. Also ich finde, wenn einem das Thema Kunst wichtig ist und man denkt, okay, das liegt mir, dann kann das auch eine spannende Investition fürs Portfolio sein, finde ich.
Aber wer hat es dann bei sich hängen, der ab 50% besitzt oder wer?
Teilweise sind die wirklich in Museen noch
Ja.
und gehören dann aber dem Fonds. Die Kunstwerke sind in Museen und gehören dem Fonds. Das ist eine wichtige Information. Also es gibt es so, ja, es gibt es aber auch so, dass sie wirklich noch bei Sammlungen eingelagert sind. Das muss man sich immer so ein bisschen im Kleingedruckten anschauen, wo das ist. Also irgendjemand, irgendwo ist das.
Ja.
In dem Fall manchmal Gemälde. Genau, Gemälde. Das muss man ein bisschen anschauen und sich dann auch überlegen, was passt für mich.
Ja. Jetzt, wenn ich hier schaue, sehe ich gerade diese berühmten NFTs.
Genau, NFTs, die Monkeys.
Sind die noch in oder gibt es also noch? Das war ja ein Riesen.
Genau, das war ein Riesen-Run. Ich persönlich habe das Gefühl, so dieser Hype, dieser Peak an NFTs, den haben wir ein bisschen überschritten. Mhm. Das ist nicht mehr ganz so da. Im Kunstmarkt oder in der Kunst wird noch viel darüber diskutiert, dass NFTs eigentlich immer noch eine gute Möglichkeit sind, um die Provenienz irgendwie zu sichern, auch von physischen Kunstwerken.
Ja.
Das ist mir nicht so ganz klar, wie da diese wahnsinnig enge Verbindung stattfinden soll. Ich habe immer das Gefühl, dass einer ist dann von dem anderen doch auch ein bisschen losgelöst. Mhm. Aber NFTs als Investitionen haben, glaube ich, so ihren Peak überschritten.
Ja.
Genau. Ja. Das Dritte, was wir hier noch haben, ist der Wertschöpfungsfaktor.
Mhm.
Also wir nennen es den Bilbao-Effekt hier in der Ausstellung. Wenn man an Bilbao denkt und wie schlecht es der Stadt ging, bevor das Guggenheim-Museum entstanden ist und wie viel Wertschöpfung dieses Museum und der ganze Tourismus, der hinten dran hängt, mitgebracht hat, dann ist dieser Faktor ist wirklich Wahnsinn. Und das wurde jetzt auch in verschiedenen Städten, wird das jetzt versucht zu kopieren.
Ja. Es braucht Kunst. Ist vielleicht auch Kulturhauptstadt Europas so und so viel, ist vielleicht da auch der gleiche Gedanke.
Genau, dass man halt wie versucht, dass die Stadt und den Tourismus und insgesamt eben auch die Wirtschaft ein bisschen aufzuwerten. Mhm. In der Schweiz trägt, das ist so ein Fakt, der mir immer, was ich immer sehr lustig und interessant finde, in der Schweiz hat Kunst und Kultur einen Anteil von 2,04% am BIP.
Ja.
Das ist mehr als die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat 1,6.
Ausgerechnet in der Schweiz,
aber in diese Zahlen eingerechnet werden natürlich auch Museen, die Wertschöpfung, die Museen generieren, aber zum Beispiel in der Schweiz auch die Art Basel.
Ach so, und weiß man, welcher Anteil die Art Basel hat?
Nein, das weiß man nicht.
Und genau, zählt das dann dazu nur die Art Basel in Basel oder auch Miami und
nein,
was überall ist?
Tatsächlich nur die Art Basel in Basel, weil also diese Zahl wirklich nur für die Schweiz berechnet wird. Aber da kann man sich, finde ich, schon ganz gut vorstellen, wie viel Wertschöpfung sowas eigentlich auch generiert, um dann so sehr dazu beizutragen. Ja.
Das ist interessant und einem gar nicht so bewusst. Kunst hat man doch immer noch so.
Man denkt doch sehr klassisch.
Ja, einfach zur Erbauung, zur Bildung. Aber das stimmt ganz und gar nicht.
Ja, genau. Es hat, also wenn man sich überlegt, also wie viele Arbeitsplätze durch Museen geschaffen werden im Tourismus, weil Menschen kommen und Museen besichtigen. Und das sind ja eigentlich alles Nebeneffekte, wirtschaftliche und finanzielle von der Kunst.
Ja, sehr interessant. Vielleicht gehen wir noch einmal zu dem großen Plakat über die Akteure im Kunstmarkt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, denn wenn ich als Kunsthistorikerin dieses Thema höre, dann denke ich an Medici in Florenz, Fokker in Augsburg, Liechtenstein in Wien, also als Liechtensteinerin sowieso. Das sind alles Familien, die unermesslichen Reichtum hatten, irgendwann den Schritt in den Adelstand geschafft haben und dann mit ihrem Geld und mit ihrer Stellung auch in die Politik eingreifen konnten. Anschließend konnten sie sich die besten Künstler der Zeit leisten, haben sich tolle Paläste bauen lassen, haben sich selbst natürlich dargestellt, legitimiert in ihrer Macht als Ritterhelden, Weltenretter und so weiter. Und auch in der Kirche, sie haben Kirchenaltäre, Kirchenkunst gestiftet. Nur das von den besten Künstlern, deswegen ist wahrscheinlich ist ja auch viel noch erhalten, auch von den Besten, und wir kennen diese Menschen. Kurz, was meinen Sie, gibt es solche Persönlichkeiten heute noch?
Also, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, gerade in der Schweiz, hierfür haben wir es uns ja für die Ausstellung genauer angeschaut, ist der Sammlermarkt ein recht diskreter.
Ja, sehr diskret.
Deswegen, ich glaube, es gibt solche Persönlichkeiten bestimmt im Hintergrund.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, nicht mehr dieses, ich glaube, die Sammelnden sind weggegangen davon, dass wir eben damals als Spenden an die Kirchen zur Schau zu stellen, etc. Müsste man wahrscheinlich auch betrachten, wahrscheinlich religiös betrachtet hat, war ja damals auch viel mit Ablass erkaufen und so. Das hatte wahrscheinlich auch, ist damit hat mit reingespielt.
Welche Bedeutung hat eine Religion? Ich Also, oder beziehungsweise, was wäre der Ersatz heutzutage?
Genau.
In der säkularisierten Zeit, also alles solche Effekte, man könnte.
Genau. Das, also, man müsste es gesamtheitlich betrachten. Aber insgesamt haben wir das Gefühl gehabt, jetzt auch bei den Recherchen, der Sammelmarkt ist sehr diskret geworden.
Mhm.
Er verlagert sich momentan sicherlich, dass das auch zahlenmäßig belegt. Es war früher wirklich sehr europäisch dominiert. Ist dann so ab den 70ern, 80ern sehr stark auch in die USA gewandert.
Ja.
Und jetzt seit vielen Jahren ganz stark nach Asien.
Asien.
Dass wirklich viele, viele sehr, sehr wohlhabende Sammler aus dem asiatischen Raum kommen und bedeutende Kunstwerke aufkaufen.
Ja.
Aber ja, es ist, der Fokus hat, ist, glaube ich, nicht mehr so zu vergleichen.
Zum diskreten Sammlermarkt, also ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, und zwar wurde in Madrid ein Caravaggio entdeckt. Und ein Fernsehsender, vermutlich auch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, hat eine Dokumentation darüber gemacht, über die Familie, die den Caravaggio hatte. Dann haben sie sich ans Auktionshaus gewandt, weil sie wollten es für 1.500 Euro verkaufen. Dann ging das weiter, das Auktionshaus hat natürlich sofort alle Kunsthändler auf den Plan gerufen. Dann haben sich Kunsthändlergruppen zusammengetan, die das dann erwerben konnten, haben ihre besten Kunden gesucht. Also man hat die ganze Kette gesehen, es wurde dann für, ich weiß nicht, um die 30 Millionen, glaube ich, verkauft, hätte aber noch viel mehr erzielen können, weil Spanien ist auch auf den Plan getreten, hat gesagt, so ein Werk darf das Land nicht verlassen. Also alle diese Sachen. Und dann habe ich mich ständig gefragt, hochinteressant, aber überhaupt nicht diskret. Also man kannte alle, man kannte die Familie, die Händler, wie der Staat eingegriffen hat. Es gibt vielleicht auch noch so zwei Seiten. Oder Sie haben am Anfang gesagt, in der Schweiz fällt es Ihnen besonders auf.
Ja, also ich glaube, solche Sachen sind, solche Geschichten wie die, die Sie jetzt in dieser Dokumentation gesehen, das sind natürlich eher die Ausnahmen.
Ja.
Das Gefühl, das ist natürlich, also viel geht ja hier in Auktionen oder eben auch in Privatverkäufen, wechselt viel Kunst die Hand, das, was die Öffentlichkeit gar nicht mitbekommt.
Ja.
Viele Kunsthändler kaufen ja auch im Auftrag, das ist vielleicht auch noch wichtig.
Mhm.
Dass also gerade auch, wenn jetzt dieses Kunstwerk vielleicht für 30 Millionen an einen Kunsthändler ging oder einen Kunsthändlerverband.
Der Käufer blieb anonym.
Der Käufer ist dann am Ende eben doch wieder anonym.
Ja.
Und das sind ja auch eigentlich diese Sammler. Also die Menschen, die sowas vielleicht in der Erbmasse durch Zufall, sage ich jetzt mal, finden, die gehen damit ganz transparent um, freiwillig oder unfreiwillig. Aber die, die sich das am Ende dann leisten können für solche Beträge, die wollen doch gerne im Hintergrund bleiben. Aber natürlich ist also dieses Netzwerk aus Auktionshäusern und dann deren eben Händlerkunden etc., das bewegt sich immer alles in der gleichen Bubble ein bisschen.
Ja, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, diese Ausstellung anschaue und denke, also ich habe schon mal gesagt, das ist so ein bisschen ernüchternd. Man denkt, oha, also Sie haben ja Beispiele, so ein bisschen Dekorationen Richtung Mondrian und solche Sachen. Letztlich ist es doch nur alles ein System. Aber ich war, und die Geschichte muss ich kurz noch erzählen, ich war in Schwäbisch Hall bei der Sammlung Würth und die haben dort die von Hans Holbein die Schutzmantel-Madonna.
Mhm.
Und dieses Bild war auch einmal eines der teuersten gekauften Kunstwerke auf dem Markt. Und Würth hat es gekauft, Reinhold Würth, und ins Museum gehängt direkt. Also keine Anteile, keine Geheimnisse, keine Abmachungen, sondern er hat einfach gehört, es ist auf dem Markt, hat gesagt, doch dieses Bild möchte ich retten und für meine Sammlung, und es hängt jetzt dort wie ein Botticelli-Gemälde, also kann ich wirklich empfehlen.
Ja.
wunderschön. Und ja, es gibt auch diese Sache und jeder weiß dann doch, dass es Würth ist. Und dann frage ich mich schon, hat denn diese Geheimnistuerei, dieses Diskrete hier, und ich verstecke mich da, vielleicht auch einen Einfluss auf den Preis? Was denken Sie? Um das ein bisschen alles so, könnte vielleicht auch wertvoller sein oder so ein bisschen dieses Fear of Missing Out, so, ich muss jetzt zugreifen oder Once in a Lifetime Chance das, oder welche Begriffe es da auch gibt, um das ein bisschen
das kann schon halten, sein,
so alles in Bewegung zu halten.
Und das vielleicht auch insgesamt ein bisschen exklusiver zu halten.
Ja.
Also wir haben uns ja eben diesen Kunstmarkt angeschaut mit allen seinen verschiedenen Akteuren und wie sie alle zusammenhängen. Und es ist schon ein sehr verwobenes Netz. Und viel funktioniert, glaube ich, schon über dieses Netzwerk. Und wahrscheinlich, wenn man von außen drauf schaut, ist es recht diskret, aber wenn man Teil dieses Netzes ist, dann weiß man die vielleicht schon und man kennt sich. Ja. Und und dann ist vielleicht schon dieser Faktor, ich will es haben, Fear of Missing Out oder
Ein Punkt fällt mir jetzt noch ein, so vielleicht zum Abschluss. Und zwar, vielleicht wissen Sie oder sind Sie im beim Erstellen dieser Ausstellung da drauf gekommen, es hört sich immer alles nach Erfolg an. Also ich bin der und der, ich kaufe an der Art Basel, ich habe 50% Anteile an diesem Leonardo da Vinci oder ich konnte mir den Gerhard Richter kaufen, als er noch 20 Jahre alt war und so weiter und so fort. Aber die ganze Kunst, die Quatsch ist, die einfach von Kunsthändlern auf diesen Art Basels XY verkauft wird, die dann jemand nach Hause trägt und der Kunsthändler oder der Galerist weiß, das wird er nie mehr verkaufen können. Das ist einfach Nonsens, das haben wir gehypt und zum Glück hat er mir so und so viel gezahlt. Mhm. Da fällt eigentlich im Hintergrund schon viel Kunst auch, so bildlich gesprochen, so Asche. Hat nie mehr einen Wert, wird entsorgt, versteckt vielleicht auch und lieber sprechen wir nicht mehr darüber, dass ich da 100.000 Franken gezahlt habe oder was auch immer. Haben Sie diesen Aspekt auch ein bisschen beleuchtet?
Den haben wir tatsächlich nicht beleuchtet, weil es relativ schwierig ist, dazu Statistiken oder also wenn wir Ausstellungen machen, muss ich vielleicht dazu sagen, arbeiten wir natürlich mit belastbaren Zahlen. Mhm. Wir versuchen, wenn wir hier Grafiken veröffentlichen über den Kunstmarkt, wir können schlecht sagen, wir haben uns das jetzt mal aus den Fingern gezogen oder ChatGPT hat das gesagt, sondern wir berufen uns dann auf namhafte Reports und Statistiken. Und dazu haben wir tatsächlich nichts gefunden.
Ja, will ja auch keiner zugeben.
Ich denke auch, dass das vermutlich niemand zugeben will. Wir haben aber mit einer Dame, die uns damals auch so ein bisschen beraten hat, gesprochen und die hat sehr schön gesagt, am Ende des Tages liegt aber da, also der Wert von der Kunst und ob es für mich persönlich Wert hat, ja immer im Auge des Betrachters. Mhm. Also natürlich gibt es undiskutierbar Sachen, die sind teuer und Kunstwerke, aber wenn man jetzt eben auf die Art Basel geht und man kauft sich was für, wenn man Glück hat, vielleicht 10.000 Franken und es ist vielleicht in 3 Jahren gar nichts mehr wert, weil der Künstler wirklich
oder schon beim Nachhause
fahren. Schon beim Nachhause fahren, ist. Aber wenn ich es mir in die Wohnung hänge und ich mich jeden Tag daran erfreuen kann, dann wird es für mich ewig sein, dass es 10.000 Franken wert haben.
Und ich denke, dass letztlich alle.
Das
muss die erste Motivation sein.
Genau. Und das raten eigentlich auch alle, also auch alle Berater, mit denen wir jetzt besprochen haben, die auch eben teilweise Sammelnde beraten, haben alle gesagt, sie sagen, also es gibt wie 2 Gruppen. Es gibt die, die wirklich zu ihnen kommen mit dem Ziel, wir wollen Kunst kaufen als Investment, als Teil unseres Portfolios. Da reden wir danach aber auch über ganz andere Summen.
Diese Blue Chips.
Genau.
Die müssen dann einfach einen Wert haben. Ja.
Oder eben die sagen, ich möchte mir eine Sammlung aufbauen. Ja. Und da ist der erste Ratschlag immer, nehmen Sie das, was Sie schön finden.
Gut, und dann wirklich die letzte Frage. Wenn ich jetzt als Besucherin aus dieser Ausstellung rausgehe, also ich habe jetzt in diesen wenigen Minuten schon sehr viel gelernt, aber was würden Sie sagen, was war Ihr Ziel? Was sollte ich auf jeden Fall mitnehmen?
Dass der Kunstmarkt vielfältig ist und dass er dem Finanzmarkt nicht ganz unähnlich ist.
Ja.
Und was wir, während wir die Ausstellung kuratiert haben, gemerkt haben und was ich ganz speziell und auch sehr schön finde, ist, gerade auch der Kunstmarkt in der Schweiz ist dem Finanzmarkt der Schweiz sehr ähnlich. Die Schweiz ist ein kleines Land, aber wir haben trotzdem einen der wichtigsten Finanzmärkte. Wir sind einer der wichtigsten Finanzplätze global. Und genauso ist es aber eigentlich mit dem Kunstmarkt. Die Schweiz ist ein kleines Land, aber der Kunstmarkt in der Schweiz ist so bedeutend, auch über die Art Basel hinaus. Die Schweiz ist auf dieser Kunstlandkarte so verankert.
Das ist interessant. Eigentlich, dass sie nicht die USA sagen.
Ja, also die USA natürlich und Asien auch, aber eben auch die Schweiz in Europa spielt eben im Verhältnis auch zur Größe des Landes, spielt eine so bedeutende Rolle und ist sich eben auch in dieser Rolle dem Finanzmarkt sehr ähnlich. Und das fand ich persönlich noch als ein schönes Highlight, was wir mitgenommen haben, als wir die Ausstellung gemacht haben.
Ja, interessant, das zu wissen. Ja gut, dann danke ich Ihnen sehr für diese wirklich interessanten Einblicke in die Welt des Kunstmarktes. Und ich finde, unsere Urteilskraft profitiert ja immer am meisten von verschiedenen Perspektiven, auch wenn wir ein Bild betrachten. Die Frage, welche Rolle der Geldwert eines Kunstwerks ist im Vergleich zur künstlerischen Bedeutung, welche Rolle das Objekt an sich auf dem Kunstmarkt hat, ist ja definitiv eine andere Perspektive und sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Frau Weidenmann.
Sehr gerne.
Wieder zurück im Podcast-Studio möchte ich noch einen Hinweis geben. Am Anfang habe ich schon erwähnt, dass diese Ausstellung Kunst macht Geld noch einen Moment dauert, nämlich bis Mitte November. Also wer in Zürich ist, ein Abstecher zum Finanzmuseum Schweiz lohnt sich auf jeden Fall. Das genaue Datum der Ausstellung findest du in den Shownotes. Dieser Wechsel der Perspektive war es wirklich einmal wert, einmal auf die andere Seite zu schauen, nämlich auf die Geldseite, die ja doch immer ein Thema ist, wenn es um große Kunst geht. Doch jetzt wieder zurück auf die Genussseite der Kunst. Wenn wir nämlich die schönen Werke in dem Museum besuchen, müssen wir uns zum Glück nicht um den Geldwert sorgen. An dieser Stelle möchte ich gerne noch einmal auf mein kommendes Webinar aufmerksam machen. Unter dem Titel von der Touristin zur Kunstreisenden zeige ich dir meine bewährte Methode, wie du jedes Kunstwerk ohne Vorwissen lesen kannst. Mindestens schon ein gutes Stück weit. Das Webinar findet am 15. September um 19 Uhr live per Zoom statt und dauert etwa eine Stunde. Es kostet dich nichts und es ist absolut unverbindlich. Wenn du also noch teilnehmen möchtest, dann schau auf meine Webseite www.personalartguide.li und dort kommst du dann direkt zur Anmeldung. Die Adresse findest du ebenfalls noch einmal in den Shownotes. Ich hoffe, wir sehen uns da.